Wir haben eben den Taufvers von Chiara gehört und auch die Bibelverse, die um diesen Taufvers herum, um diese Zusage, ich bin alle Tage bei euch bis an der Weltende stehen. Wenn man diesen Vers so ganz einzeln betrachtet, dann ist es ja so ein Mega-Vers der Ermutigung. Jesus sagt, egal was passiert, ich bin immer bei dir, ich gehe immer mit dir, ich bin immer für dich da. Und diese Zusage von Jesus, als er die das erste Mal ausgesprochen hat vor seinen Jüngern, das war nicht so ein schöner Tag wie heute, wo man die Sonne scheint, wo man Taufe miteinander feiert, wo es hier drin schön warm ist und angenehm, sondern Jesus sagt diese Worte in einer Situation, die für die Jünger alles andere als einfach ist. Jesus hat es seinen Jüngern ausrichten lassen nach seiner Auferstehung, dass sie auf diesen Berg nach Galiläa gehen sollen. Und wir begleiten jetzt mal die 11 Jünger hoch auf den Berg. Und auf dem Weg dahin merken wir, da ist keine schöne Wanderstimmung. Es ist nett, wie wenn man jetzt durch den Pfälzerwald gestern oder auch heute so durchläuft und das Wetter ist schön und alles ist super, sondern hinter den Jüngern liegt eine schwierige und mühsame Zeit. Und nicht, weil der Berg so anstrengend ist, hochzulaufen, sondern sie haben im Moment einfach keinen Grund zu jubeln. Sie blicken auf die letzten Tage zurück. Sie hatten ihre ganze Hoffnung auf Jesus gesetzt, haben für ihn alles, was ihnen lieb und teuer war, zurückgelassen, weil sie die Erwartung hatten, er ist der Messias. Und mit ihm erklimmen sie auch den Gipfel der Macht. Aber dann erleben sie, wie Jesus verhaftet, verurteilt und gekreuzigt wird. Und dann wird er auferweckt. Und Frauen behaupten auf einmal, Jesus ist auferstanden. Aber was galt damals? Das Wort von Frauen. Ihr einziges Argument, das Grab sei leer, wurde ohnehin von den hohen Priestern auch in Frage gestellt. Sie hatten das Gerücht verbreitet, die Jünger hätten den Leichnam von Jesus gestohlen, um das Osterwunder vorzutäuschen. Und als die Jünger nun nach einem mühsamen Aufstieg auf diesen Gipfel, als sie ihn erklommen haben, da geschieht das Wunder. Sie sehen plötzlich den auferstandenen Jesus und es ist, finde ich, total logisch, dass sie davon total fasziniert sind, dass es sie umhaut, dass sie zu Boden gehen und ihn anbeten. Ich glaube, wenn uns das passieren würde, wir wären wahrscheinlich auch alle erstmal hin und weg von dem, was wir da erleben. Dass Jesus plötzlich da ist, sichtbar, obwohl wir dachten, er ist gestorben. Aber ausgerechnet jetzt auf diesem Höhepunkt, auf diesem super Erlebnis, da wirft Matthäus einen Misston ein. Der alle Euphorie, die jetzt da entsteht, dass Jesus die Jünger sehen, der alle Euphorie zerstört. Denn Matthäus berichtet, einige aber zweifeln. Mitten auf diesem Höhepunkt zweifeln die Jünger. Und für Zweifeln steht hier im griechischen Urtext das Wort Distanzein. Ein Begriff, der genau zweimal bei Matthäus vorkommt. Das erste Mal, als Petrus auf dem Wasser geht und als er auf Jesus sieht, ist alles gut. Und dann sieht er aber die Wellen und er beginnt zu zweifeln. Und jetzt kommt dieses Wort ein zweites Mal, wo die Jünger auf dem Berg sind, wo es wieder so ein Höhepunkt ist von dem, was sie erleben. Und jetzt steht er wieder, sie zweifeln. Einige aber zweifeln. Wenn man das Wort aus dem Griechischen direkt übersetzt, kann man auch sagen, sie sind hin und her gerissen. Sie sind hin und her gerissen zwischen Vertrauen und Angst. Hin und her gerissen zwischen Hoffnung und Verzweiflung, zwischen Zuversicht und Ohnmacht. Matthäus bringt aber diesen hässlichen Misston nicht ins Spiel, um irgendwie die Jünger blöd aussehen zu lassen, sondern er macht damit auch klar, Zweifeln gehört mit zum Glauben dazu. Vertrauen und zweifeln. Sonntags, wenn wir vielleicht hier im Gottesdienst sitzen, mit vielen Menschen, die glauben, wo wir Lieder singen, die Gott loben und anbeten, wo wir eine Predigt hören, wo der Text erklärt wird, wo dann unser Glauben gestärkt werden soll. Oder vielleicht auch dienstags in den Kinderkreisen, im Teenkreis, in den Haus- und Bibelkreisen. Da ist Glauben irgendwie plausibel. Weil da viele dabei sind, die mit mir glauben, wo ich gestärkt im Glauben werde, da scheint alles so plausibel. Aber dann im Alltag, mitten im Leben, da kann es auch anders sein. Da kommen Ängste und Zweifel. Jetzt, wo der nächste Krieg ausgebrochen ist und wir die schrecklichen Bilder sehen von Hass und Gewalt, wo Menschen abgemetzelt werden und ob die Bilder aus der Ukraine uns nicht schon längst gereicht hätten, wo uns auch jeden Tag diese Bilder erreichen. Oder da ist die Angst vor zu vielen Flüchtlingen. Der Wohnraum in unserem Land wird immer knapper, die Mieten werden immer teurer. Die Angst vor Überfremdung tritt auch mitten unter uns ein und vor nicht gelingender Integration. Und immer mehr Menschen sagen, wir glauben das nicht mehr, wir schaffen das. Und dann kommen noch die Sorgen in unserem eigenen Leben und im direkten Umfeld dazu. Da erfahren Menschen Leid durch Krankheit, durch Einsamkeit, durch schlechte Erfahrung, durch enttäuschte Erwartungen und vieles mehr. Und plötzlich ist unser Glaube vielleicht gar nicht mehr so plausibel, wenn wir das sehen, weil wir das Leid sehen, die Angst, die Not, das, was uns bedroht. Und plötzlich merke ich in meinem eigenen Leben, ich bin gar nicht so weit weg von den Jüngern, die da auf einmal zweifeln und fragen, ja, kann das alles so sein? Ist es wirklich so, wie ich das gerade vielleicht auch so sehe? Ein Glaube, der die Fragwürdigkeiten dieser Welt und alles, was uns bedroht und mit Angst erfüllt, ausblendet, ist kein Glaube, sondern ist ein Rausch, eine Flucht vor der Wirklichkeit. Weil der Glaube sich aber auf das Unsichtbare und Unfassbare ausrichtet, bleibt der Glaube zerbrechlich, gefährdet und stets angewiesen darauf, dass Jesus uns immer wieder Verheißung zuspricht, seine Nähe, sein Dabeisein. Und genau in dieses Hin- und Hergerissensein sagt Jesus einen ganz wichtigen Satz. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und Jesus stellt nochmal klar, wie das wirklich ist. Er erhält auch nicht die Macht von uns. Er ist nicht angewiesen auf unsere Bewunderung oder unseren Jubeln oder dass wir sonntags tolle Lieder singen. Er ist auch nicht mächtig, weil wir ihn für mächtig erklären oder ihn für mächtig proklamieren. Als geliebter Sohn Gottes erhält er von Gott selbst die Vollmacht. Und die 11 Jünger auf dem Berg und wir alle sollen das hören, dass wir auf ihn hören sollen und so leben sollen, wie er uns das zeigt. Und dass nicht wir, wenn wir das Leben uns selber ins Recht setzen oder ihn ins Recht setzen, sondern dass er uns gerecht macht durch das, was er am Kreuz getan hat. Und dass er uns rettet und festhält in unseren Hin- und Hergerissensein, in unseren Zweifeln, Ängsten und Sorgen. Und auch als Christen leben wir nicht auf der Insel der Glückseligen, auf die Menschen sich auf der Flucht aus der Welt mal soeben retten können. Und wir hoffen auch nie gegen die Welt, sondern wir stehen mitten in der Welt und hoffentlich mit offenem Herzen und offenen Augen. Und mit dem Wissen, dass Jesus mitten in dieser Welt auch ist, dass er alle Gewalt hat im Himmel und auf der Erde und dass er immer zu jeder Zeit bei uns ist. Es gibt mir eine Hoffnung. Thorsten Dietz hat vor kurzem einen Artikel geschrieben oder hat ein Wort benutzt, das fand ich sehr gut. Er hat von der Trotzhoffnung gesprochen. Eine Hoffnung, die trotz aller Dinge in dieser Welt Bestand hat. Und ich glaube auch, dass Jesus in deinem und meinem Leben trotz allem Leid, trotz allem, was uns auch an blöden Dingen widerfährt, eine Hoffnung schenken kann und Hoffnung gibt. Ich musste so in der Vorbereitung an eine Frau denken, die hat den schönen Namen Gretel getragen. Und an der habe ich so begriffen, was heißt es eigentlich, der Taufvers, ich bin alle Tage bei dir bis an der Weltende. Aufgrund der nachlassenden Kräfte, sie war schon über 80, konnte sie nur noch sich in ihrem eigenen Haus bewegen. Gerade noch direkt vor der Tür, bevor sie die Treppe runterging, hatte sie eine Bank, das war das Einzige, wo sie draußen sitzen konnte. Fast alle ihre Freundinnen und Freunde, die sie so kannte, waren schon gestorben. Von außen betrachtet war sie einsam, allein. Ab und zu mal einen Anruf, ab und zu mal einen Besuch, vielleicht ein oder zweimal die Woche vom Sohn oder von jemand aus dem kleinen Dorf. Vielleicht hier und da mal eine Karte oder ein Brief von den Enkeln. Aber das war's. Aber was mich beeindruckt hat, war, immer wenn ich sie besucht habe, war da Hoffnung und Freude. Echte Hoffnung und echte Freude. Und mir ist ein Satz immer wieder in Erinnerung geblieben, den sie zu mir mehrmals gesagt hat. Sie hat gesagt, ich bin oft einsam, aber nie allein. Es ist eher auf den ersten Blick ist es ja so ein Widerspruch. Ich bin oft einsam, aber nie allein. Für mich spricht aus diesem Satz gelebter Glaube, der die Not von Krankheit, der Abschied von geliebten Menschen, von Einsamkeit und allem, was uns passiert, kennt. Und der trotzdem um die Realität weiß, Jesus ist da. Oder ich denke an die Politikerin Katrin Göring-Eckardt. Sie wurde in einem Interview in diesem Jahr gefragt, wie sie zu Ostern und Karfreitag und so weiter steht. Oder wurde sie zum Beispiel auch gefragt, wann sind sie zum ersten Mal Jesus begegnet? Und sie antwortet, als Kind und Jugendliche in einer jungen Kirchengemeinde in der DDR. Da ist mir vieles bewusst geworden, dass ich keine Angst mehr haben musste vor diesem System, weil es etwas Größeres, Wichtigeres gibt, worüber die Staatsoberen keine Verfügungsgewalt haben. Und dann wird sie gefragt, ist die Erfahrung von Leid notwendig, um die Schönheit des Glaubens zu erkennen? Und sie antwortet, nein, ich sehe das genau andersherum. Wenn man persönlich Leid oder Krankheit erfährt, kann der Glaube ein starker Trost sein. Ich habe als Jugendliche meine Mutter verloren und viele haben mich gefragt, wie ich denn weiter an Gott glauben könnte. Aber gerade deswegen konnte ich glauben, weil ich doch gar nicht ganz alleine war und mich mein Glaube getröstet hat. Mitten in schwierigen Lebenssituationen erfahren Menschen, dass Jesus letztlich die Gewalt hat über Himmel und Erde. Und dass er an unserer Seite mitgeht, uns Halt gibt, Kraft zum Leben, Trost, Geduld und alles, was wir zum Leben wirklich brauchen. Manch kritischer Geist wird vielleicht jetzt zurückfragen, ja, und wo ist jetzt Jesus bei den Menschen in der Ukraine, in Israel, bei den Palästinensern? Aber ich glaube, auch dort ist Jesus mit seiner Nähe, mit seinem Trost und auch mit der Aufforderung, liebt eure Feinde auf beiden Seiten. Und ich finde, Jesus nimmt unsere Zweifel, unser Hin- und Hergerissensein ernst. Dass wir manchmal zwischen Vertrauen und Resignation und Hoffnungslosigkeit irgendwo mitten da drin stehen und fragen, wo bist du? Und mit seiner Zusage, immer bei uns zu sein, erdet Jesus seine Vollmacht. Er ist nicht der souveräne Weltenherrscher, der auf dem Reißbrett irgendwelche Strategien entwirft, der Armeen hin und her schiebt, Völker die Macht ergreifen und wieder untergehen lässt und aus der Distanz über Unheil und Heil, über Leben und Tod bestimmt. Sondern Jesus bleibt der nahe Gott. Und Jesus ist und bleibt der, der auf dem Berg Golgatha sich für uns hingegeben hat bis in den Tod. Und er sucht und findet, auch als Auferstandener, immer wieder Menschen, um sie zu retten, zu begleiten und zu leiten, und zwar immer und überall. Und die zweifelnden Jünger, die auf diesem Berg stehen, die haben das begriffen. Und die sind in diese Welt hinausgegangen, damit jeder diese Botschaft der Hoffnung hört, dass da jemand ist, der wirklich bei uns bleibt, in jeder Lage. Und ich wünsche uns, dass uns diese Hoffnung immer wieder neu ansteckt. Und dieses Wissen und diese Zusage, dass Jesus bei uns ist, uns getrost, mit ihm, dass wir getrost leben können. In der Gewissheit, er ist da, an guten wie an schlechten Tagen. Das wünsche ich uns und heute ganz speziell auch nochmal der Chiara. Amen.